Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er alle, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf Erden verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich hatte, bevor die Welt war. Ich habe den Menschen deinen Namen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir. Liebe Schwestern und Brüder, über einen Liebesbrief kann man kein Referat halten. Ein Liebesbrief ist sowas Persönliches, das kann man nicht aufgliedern, erstens, zweitens, drittens. Und ähnlich ist das mit einem Gebet. Über ein Gebet zu predigen, ist eigentlich auch nicht sinnvoll. Das Gebet ist so etwas Persönliches, das ist zum Mitbeten oder zum Nachbeten gedacht. Der Abschnitt aus dem Evangelium, den wir gerade gehört haben, ist der erste Teil eines langen Gebetes Jesu im Abendmahlsaal, nachdem er mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hatte und noch mit ihnen eine lange Rede hatte. Und ich möchte auch zum Inhalt dieses Gebetes heute Morgen nichts sagen. Aber zwei Dinge, die so am Rande sind, über die man so wegliest oder weghört, da möchte ich heute Morgen einmal den Finger drauflegen. Ein erstes. Wir hatten einmal ein Jugendtreffen im Kloster Gerlewe. Ungefähr 90 Jugendliche waren da, Pfingsttreffen. Da waren Junge dabei, da waren Mädchen dabei, Schülerinnen, Schüler. Da war sogar ein Theologieprofessor dabei. Und in diesem Pfingsttreffen hatten wir abends einen Bibelkreis mit allen Leuten, 90 Leute. Und da haben wir dieses lange Gebet Jesu aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums als Text gehabt. Dann hatten wir vereinbart, wir lesen den Text, halten eine längere Zeit der Stille. Und dann kann jeder, der möchte, noch einmal sagen, was ihm in dieser Stille wichtig geworden ist bei diesem Gebet. Und dann kamen viele Äußerungen, manche sehr tiefgehend. Dann stand plötzlich ein Schüler auf und sagte: Mir ist im ersten Satz der Punkt wichtig geworden. Wir guckten ihn an, welcher Punkt denn? Ja, der Punkt. Er meinte das Satzzeichen Punkt. Ich sehe noch den Professor da, den Theologieprofessor, der guckt ihn ganz ungläubig an. Das Satzzeichen Punkt ist mir wichtig geworden. Dann hat er uns den ersten Satz nochmal vorgelesen. Dies alles redete Jesus. Punkt. Dann erhob er seine Augen zum Himmel und betete: Vater, und dann kommt das lange Gebet. Dieser Punkt da, der war ihm wichtig. Sehen Sie, Jesus hatte im Abendmahlsaal lange mit seinen Jüngern über Gott gesprochen und auch über die Welt und über die Kirche. Und dann ist diesem jungen Mann wichtig geworden, jedes Reden über Gott muss einmal einen Punkt haben und muss zum Reden mit Gott werden. Und das ist so etwas Wichtiges. Das ist mir in meiner seelsorglichen Tätigkeit immer wichtiger geworden. Dafür ein Beispiel. Wenn ich eine Predigt vorbereite, gut, dann setze ich mich auch hin und hole einen Bibelkommentar raus zu dem Text, der dran ist, schlage auch manche Dinge nach, aber irgendwann muss dann ein Punkt kommen, wo das ins Gebet münden muss. Sehen Sie, ist doch so, wenn ich heute Morgen zu Ihnen predige, ich kann doch nur das Ohr erreichen. Ob diese Predigt wirklich Ihr Herz erreicht, das kann ich nicht mehr machen. Da muss der Heilige Geist was tun, da muss Gott was tun. Und darum ist das Gebet vorher so wichtig. Ich kann mich erinnern, dass, als ich noch im Studium war, unser geistlicher Lehrer im Priesterseminar sagte, eine gute Predigt wird nicht auf dem Hintern vorbereitet, sondern auf den Knien. Da ist was dran. Das ist mir im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden. Aber was für mich als Priester gilt, gilt auch in vielen anderen Dingen. Sehen Sie, wir haben ganz viele Bibelkreise gehabt und Bibelkreise erlebt. Aber auch bei einem Bibelkreis, da geht es ja nicht in erster Linie darum, dass man sein Wissen vermehrt. Dann wären wir alle Schriftgelehrte. Sondern auch ein Bibelkreis will letztlich dahin führen, dass man über diesen Bibeltext zum Gebet kommt. Und das waren die Bibelkreise, die dann auch für uns immer am tiefsten waren, wenn es ins Gebet eingemündet ist. Alles Reden über Gott muss einmal einen Punkt haben und muss zum Reden mit Gott werden. Ein zweites. Es ist interessant, wenn Jesus mit seinem Vater über die Jünger redet, dann sagt er nie die Jünger. Dann drückt er das ganz anders aus. Dann sagt er jedes Mal, die Menschen, die du mir gegeben hast. Dahinter steht Folgendes, wenn man das mal im Leben Jesu durchbuchstabiert, dahinter steht Folgendes. Jesus sucht sich nicht die Menschen selber aus, sondern er lässt sich die Menschen von seinem Vater geben. Und das kann man durchführen im ganzen Leben Jesu. Beispiel dafür. Jesus hat im Kreis der Apostel einen Lieblingsjünger gehabt. Das war der Johannes. Aber als es darum ging, wer jetzt der Felsen der Kirche werden soll, gleichsam der erste Papst, da hat er nicht seinen Lieblingsjünger Johannes gewählt, sondern den Petrus, weil ihm der Vater gezeigt hat, der ist es. Oder anderes Beispiel in dem Zusammenhang, als Jesus die 12 Apostel auswählt, da ist er auf den Berg gegangen und hat eine ganze Nacht im Gebet zugebracht. Und als er dann vom Berg runterkommt, du und du und du und du, und da war die Sache klar. Da hat er keine Personaldiskussion gemacht, sondern die Menschen, die ihm der Vater gezeigt hat. Und auch hier muss man sagen, Jesus hat ja einen menschlichen Freund gehabt. Das war der Lazarus. Aber der wird nicht zum Apostel gewählt. Der Vater zeigt ihm die Menschen, die er wählen soll. Und das geht weiter. Nach Pfingsten in der Apostelgeschichte, oder vor Pfingsten schon, haben wir ja eben gehört, wie Maria mit den Jüngern zusammensitzt und um den Heiligen Geist betet. Und dann wird ja einer nachgewählt, weil Judas ausgefallen war, musste man noch einen Apostel nachwählen. Was haben die gemacht? Die haben 2 Männer aufgestellt und dann haben die gebetet, zeige, wen du erwählt hast. Und dann haben sie das losgeworfen und dann wurde Matthias dran. Es ist immer das Gleiche, die Menschen, die du mir gegeben hast, die sind wichtig und nicht die Jünger, die ich erwählt habe. Auch das hat für uns heute eine ganz praktische Bedeutung. Wir stehen in unserer Kirche, im Großen wie im Kleinen, ja ständig vor Personalentscheidungen. Das fängt jetzt zum Beispiel in Deutschland an, dass etliche Bischofsstühle neu besetzt werden müssen. Auch da ist wichtig, dass wir hören, welche Menschen hat Gott sich erwählt. Da werden ja so viele Überlegungen heute angestellt, die sind für den synodalen Weg, die sind gegen den synodalen Weg, die haben sich enthalten und so weiter. Da kommt es überhaupt nicht drauf an. Wir müssen gemeinsam beten und zwar nicht nur die Bischofskonferenz, sondern auch die Gemeinden wen hast du erwählt? Zeige, wen du erwählt hast. Oder es ist ja nicht nur im Großen so, auch im Kleinen. Wenn wir Kandidaten suchen für einen Pfarreirat oder für den Kirchenvorstand, auch da ist wichtig, nicht erst taktische Überlegungen anzustellen, sondern zu fragen, wen hat Gott erwählt? Und die Menschen, die sind wichtig. Ich bin ganz sicher, wenn dieses Grundprinzip durchgehalten wird in der Kirche, es sähe manches positiver aus, als es heute ist. Wir sind eben keine politische Partei, sondern wir sind die Kirche des lebendigen Gottes. Und ein letztes, nur so als Anhang noch. Wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, die Menschen, die du mir gegeben hast, dann darf man eins wissen, jeder heute Morgen hier in der Kirche ist ein Geschenk des Vaters an Jesus. Die Menschen, die du mir gegeben hast, das ist unsere Würde, die wir haben. Wir sind ein Geschenk des Vaters an Jesus. Und ein Geschenk ist was Kostbares. Und Jesus betet für uns am Thron des Vaters. Amen.